Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer, Tagebuch eines Pfarrers und auch noch theologischer Freitag, weil Freitag, mit dem schönen Titel Das Opfer. Jetzt ist es so, ich bin sogar darauf angesprochen worden, dass ich mal was dazu sagen soll, weil wir uns auch dem Karfreitag nähern, wo sich Jesus selbst für uns opfert und wo es natürlich auch alle möglichen bläden Bemerkungen dazu gibt. Was ist denn das für ein Gott, der seinen Sohn opfert? Das ist ja Wahnsinn, ich tritt aus, etc. Deswegen möchte ich das Ganze mal klären. Und deswegen ist es immer gut, wenn man in die Vergangenheit schaut. Also wie fängt denn das Ganze mit dem Opfer überhaupt an? Ganz spannend, in total archaischen Gesellschaften. Also wir sprechen ja von Gesellschaften, die wahrscheinlich noch vor der Steinzeit liegen. Da gibt es einige ethnologische Berichte dazu oder gerade am Übergang von der Holzzeit zur Steinzeit sind. Da geht es nicht beim Opfer um Gott, da geht es um ganz was anderes. Also irgendwer stirbt. Wenn er stirbt, ist er logischerweise tot. Tote sind nicht sehr energiegeladen. Okay, sie stehen jetzt dort irgendwie so in einem Bambusdorf und schauen den armen Opa an, der ist jetzt gestorben und der liegt so da und der kann sich nicht rühren. Und jetzt ist eine Sache klar, es muss was geschehen. Und was muss geschehen? Ja, man muss dem Opa helfen, dass er zum Beispiel zu einem wiedergeboren wird als Tier oder, keine Ahnung, überhaupt als Mensch wiedergeboren wird. Auf jeden Fall muss er irgendwie wiedergeboren werden, okay? Und das ist in diesen ganzen archaischen Kulturen völlig klar. Wenn man den Opa jetzt aber so anschaut, merkt man, dass der ziemlich energielos ist. Das heißt, was muss man machen? Man muss ihm Energie geben. Und wie gibt man ihm Energie? Indem man zum Beispiel ein Kind opfert. Das klingt ganz, ganz furchtbar. Ich habe irrsinnige Probleme, das auch nur auszusprechen. Aber in der Tat ist es so, dass das in ganz archaischen Kulturen okay war, vor allen Dingen, wenn das also der Häuptling war, der Stammeschef oder die Stammeschefin, wie auch immer, dann musst du einen Menschen, sehr oft ein Kind, opfern, damit die Lebensenergie von dem Kind geht zu dem Toten über und der schafft es deswegen, wiedergeboren zu werden. Sie sehen, das Anfang von Opfern hat überhaupt nichts mit irgendeinem Gott zu tun und ist einfach nur die Vorstellung, man muss Energie geben. Die nächste Stufe ist dann, dass man nicht mehr irgendein Kind vom eigenen Stamm umbringt, sondern auf die tolle Idee kommt, man könnte doch ein Kind von einem anderen Stamm umbringen. In der Tat gibt es noch eine ganz, ganz, ganz große ethnologische Dokumentation, denke aus den 1950er Jahren, wo irgendwo in Afrika, fragen Sie mich nicht mehr wo, zwei Stämme im ewigen Krieg gegeneinander liegen. Und zwar geht es immer nur darum, dass man vom anderen Stamm jemanden tötet, weil bei einem selbst jemand gestorben ist. Das Ganze zieht natürlich nach sich, wenn der eine Stamm irgendwen vom anderen Stamm umbringt, dass die jetzt natürlich wieder wen vom wieder ersten Stamm umbringen müssen, aus dem einfachen Grund. Ja, wieso? Nun, das ist jetzt eine ganz wesentliche Geschichte. Wenn dieser Verstorbene nämlich nicht Lebensenergie durch ein Menschenopfer bekommt, dann hängt der als Geist in der Gegend rum und das will in dieser kulturellen Entwicklungsstufe keiner, wirklich absolut keiner, weil diese nicht wiedergeborenen, nicht wieder materialisierten Geister bessern. Und die sind wirklich gewaltig böse. Die sind also an allen Krankheiten schuld, Unglücksfällen und so weiter und so fort. Also musst du jetzt opfern, Lebensenergie übertragen. Circa in dieser Stufe, aber im vollkommenen Exzess, waren mittelamerikanische Kulturen, am bekanntesten wohl die Azteken, die eigentlich nur deshalb Krieg geführt haben, um möglichst viele Kriegsgefangene zu kriegen, um sie zu opfern, aber jetzt wieder ein Entwicklungsschritt, jetzt zum ersten Mal für einen Gott. Weil, und das verstehen wir als Christen oder moderne Menschen sowieso nicht, diese Götter müssen gefüttert werden. Bei den Azteken ist es die Sonne, Sonnengott. Und dieser Sonnengott ist natürlich, ja, hat viel zu tun, muss man sagen, nicht? Den ganzen Tag muss er strahlen und muss aufgehen und in den Zenit hochsteigen und wieder runter. Und am nächsten Tag in der Früh muss er das wieder schaffen. Und da gibt es verschiedene Theorien. Entweder wird er von einem ganz bösen Gott verfolgt, der ihn auffressen will, so was Wolfsähnliches oder Drachenähnliches oder sonst was. Oder währenddem er untergegangen ist, also in der Nacht weg ist, wird er von irgendwelchen Nachtdämonen, Göttern, Geistern, sonst was angegriffen. Und das kostet ihm ziemlich viel Kraft und deswegen braucht er jetzt wieder Lebensenergie. Und das ist eine, Sie merken jetzt, wir wiederholen uns. Ja? Irgendwer braucht Lebensenergie, irgendwer braucht mehr Kraft und deswegen muss ich was opfern. Entweder eigenes Kind oder irgendwem vom Stamm oder irgendeinem Kriegsgefangenen und so weiter und so fort, dann geht es. Also das ist ganz wichtig, ja, ein Opfer darbringen und dann läuft's. Was auch immer, ist jetzt völlig wurscht, zum Beispiel, dass die Sonne aufgehen kann in der Früh und so weiter und so fort. Sehr, sehr schön beschrieben im altägyptischen Bereich, das ist genau beschrieben, was diese arme Sonne so durchmacht, wenn sie da im Boot durch die Unterwelt durchfährt, also die tut sie nicht leicht. Also das ist kein, muss man sagen, es ist kein Sonntagsausflug für die Sonne. Die macht was mit. Nur die Ägypter haben bereits die nächste Stufe, kein Menschenopfer. Da gibt es einen schönen Tempel, natürlich jetzt ohne Dach, logisch, ja, die Sonne muss ja was haben. Und dann kannst du was Tolles machen. Du schüttest zum Beispiel einen Wein aus und siehe da, die Sonne trinkt den Wein. Klar, oder? Verdunstet halt, ist ja gleichgültig. Geht also zu Gott hoch und der hat jetzt eine Power. Gibt es das in der Bibel? Gott sei Dank nicht. Die Vorstellung, dass man Gott füttern müsste, kommt überhaupt nicht vor. Gut, das kann man ganz, ganz, ganz wichtig. Gott braucht uns nicht. Wir brauchen Gott. Und das ist das ganz Entscheidende an der ganzen Geschichte. Es gibt natürlich Opfer im Alten Testament, die sind aber anders begründet. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Also zunächst einmal gibt es das Opfer des Blutes aus der einfachen Argumentation heraus. Im alttestamentlichen Denken sitzt das Leben nicht im Herz oder im Gehirn, sondern im Blut. Und wir können ja kein Leben erschaffen, aber wir töten halt, um da eine Ziege, Schaf, sonst was zu essen. Und es ist jetzt eigentlich falsch, das Tier zu töten. Das heißt, ich muss Gott zumindest die Lebensenergie zurückgeben, die er vorher in dieses Tier hineingesteckt hat. Und deswegen wird das Blut nie gegessen. Keine Blutwurst, Kredenzen, wenn ein jüdischer Freund zum Abendessen kommt. Das würde der mit Sicherheit nicht essen, sondern es wird in die Erde geschüttet und geht dann zurück dorthin, wo es herkommen ist. Sie sehen, hier ist jetzt ein vollkommen anderer Ansatz. Und das mit dem Opfer ist ganz schwierig im Alten Testament. Also sehr fanatisch sind die eigentlich nicht. Das, ja, gibt schon, aber ja, je länger die Entwicklung ist, desto unwesentlicher werden diese Opfer eigentlich. Dann geht es eben gerade durch die pharisäische Forschung alttestamentlicher Gebote darum, dass man sich an die Gebote hält und nicht, dass man irgendwo in der Gegend herumrennt und da irgendwas opfert. Und die Propheten sagen auch schon die ganze Zeit, was ist ein wirkliches Opfer? Also Gott spricht, ich will als wie wahres Opfer, dass man zu einem anderen Menschen nett ist, dass man dem hilft, dass man dem Hungernden was zum Essen gibt, dem Frierenden etwas zum Anziehen und so weiter und so fort. Das ist ein Opfer, an dem ich wohlgefallen habe und nicht irgendein Herumgetue mit irgendwelchen Viechern. Sie sehen, dort im Alten Testament ist eine ganz, ganz, ganz hohe Opferkritik drinnen, weil Gott braucht das nicht. Merken Sie den Riesensprung? Das ist das Geniale an der Bibel, dass sie völlig anders ist als normale Religionen. Gott ist es völlig wurscht. Also der braucht nicht die Lebensenergie von irgendeinem Schaf oder was weiß ich was. Ist ihm gleichgültig, darum geht es nicht. Jetzt passiert aber gleichzeitig im Alten Testament etwas sehr, sehr Spannendes. Die Leute sind geradezu vernarrt ins Opfern. Also das taugt ihnen, das bringt uns was, das ist sinnvoll. Nein, ist es nicht. Aber sie krallen sich geradezu dran fest. In ihrer ganzen Verunsichertheit, was jetzt eigentlich die Zukunft bringen wird und was überhaupt vor sich geht, denken sie sich, und jetzt kommen wir auf einen ganz anderen Aspekt, man könnte doch Gott wenigstens bestechen. Also wenn man jetzt irgendwas opfert, dann muss Gott doch auf meiner Seite stehen. Ist ja logisch, nicht? Weil ich habe ihm was gegeben, jetzt muss er mir ja etwas geben. Muss er nicht, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Nein, muss er nicht. Muss er ganz einfach nicht. Aber ja, die Leute glauben es halt. Und sie glauben es in einer extremsten Art und Weise. Und jetzt machen wir einen Sprung in die heutige Zeit, da ja natürlich das religiöse Wissen so circa Richtung Null geht, kommen natürlich die archaischen Dinge wieder daher. Das heißt, man opfert was und dann ist eine Energie da und dann läuft das wie geschmiert. Das sind ganz irre Geschichten, die wir heutzutage beobachten. Also zum Beispiel muss man irgendwas opfern, damit es der Wirtschaft gut geht. Das ist wirklich nichts anderes als das uralte archaische Denken. Man macht also ein Opfer und dann kommt die Energie hin und dann läuft es. Das ist leider im Menschen drinnen. Die Verliebtheit ins Opfer ist in katastrophalster Art und Weise drinnen, am furchtbarsten zu sehen, bei Moloch, das ist ein phönizischer Gott gewesen, der hatte da so irgendwelche Feuer oder so richtig Öfen oder sowas, da haben sie die lebendigen Babys reingehauen. Unfassbar. Und wer hat sich hineingeschmissen? Die Eltern. Das erstgeborene Kind ist geopfert worden, damit man noch viele andere kriegt und damit es denen gut geht. Es ist so furchtbar und widerlich, dass sie das jetzt bitte alle gleich wieder vergessen können. Wenn es nicht so wäre, dass wir in der Familientherapie wissen, dass es eine ganz starke Tendenz dazu gibt, dass Familien mit mehreren Kindern, zum Beispiel ein Kind zum bösen Kind, zum Problemkind machen und sozusagen auf psychische Art und Weise opfern. Und das, meine Lieben, brauchen wir mit Sicherheit nicht. Und jetzt kommen wir dazu, was soll denn das? Nicht? Gott opfert sich selbst. Also Gott Sohn ist auch Gott. Also das ist nicht nur der Pur, der weniger Energie hat oder so irgendwas, sondern Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei gleich würdig, ewig etc. Der opfert sich selbst. Weshalb? Naja, weil der Mensch ins Opfern verliebt ist. Wenn sich Gott selbst opfert, dann kann es kein Opfer mehr geben. Das Entscheidende der ganzen Geschichte, dass Gott sich selbst opfert für die Menschen, ist einfach, dass ich bitte doch endlich aufhören können mit dem Opfern. Ich weiß, das ist unendlich schwierig. Es liegt in unserer Sterblichkeit und ewigen Sündhaftigkeit drinnen, dass wir immer wieder glauben, dass man doch mit einem Opfer irgendwas erreichen könnte. Gott selbst zeigt uns, okay, wenn ihr das schon glaubt, wenn ihr nicht davon abzubringen seid, egal was ich meine Propheten sagen lasse, dann zeig ich's euch. Schaut auf das Kreuz. Das ist das letzte Opfer, das es gibt. Hört endlich auf damit. Das ist der Punkt und das Großartige schlussendlich dieses Selbstopfers, dass es uns an uns schon appelliert, ihr könnt damit endlich aufhören. Lasst die Leute leben. Glaubt nicht, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise über irgendwelche Opfer freue. Das tue ich nicht. Ich bin eh allmächtig, ich bin eh alles. Also was um alles in der Welt treibt euch zu der irrwitzigen Vorstellung, dass man mir noch etwas geben könnte, kann man schlicht und ergreifend nicht. Also lasst es. Und wenn euch der Impuls kommt, doch irgendwas zu opfern, im Extremfall eure Gesundheit oder was auch immer, dann schaut auf das Kreuz und lasst es. Einfach lassen. Es ist alles geschehen. Es kann nicht noch mehr werden. Einen gesegneten Abend uns allen.